ich möchte Ihnen heute Abend einen kleinen Einblick geben, mal in die Arbeit, die ich gerade mache und die sich auf einen Mann bezieht, der heißt Alan Caprow und hat bei John Cage gelernt, hat ihn dann irgendwann auch verlassen, hat dann im Theater gearbeitet und hat dann eben dieses Theater wieder verlassen, weil ihm Theater ähnlich komisch vorkam, wie mir auch vorkam. Nur ist das alles schon 20, 30 Jahre vorher gewesen und ich weiß auch, dass viele junge Leute damit zu kämpfen hatten, dass die 68er schon alles vorher gemacht haben und auch 68 sowieso ganz sportlich war und wahnsinnig politisch engagiert. Und wir haben damals noch richtig mit Molotow-Cocktails geworfen. Ihr werft heute nur noch mit Plastikbecken und irgendwelchen komischen Wasserteilen. Aber wir haben es noch ernst gemeint. Ich meine es aber auch ernst und ich kenne viele nach mir, die es auch ernst meinen, aber die sich genauso ausprobieren müssen, wie ich das damals durfte. Wir hatten damals in Nordrhein-Westfalen, und ich komme ja, wurde schon erwähnt, aus Oberhausen, wir hatten eine kulturelle Filmförderung in Mühlheim an der Ruhr, die also einfach für 5.000 Mark einem erlaubte, mal einen Film zu drehen, ohne Redakteur, ohne Fernsehanstalt, ohne gleich zu wissen, wo die Mercedes-Werbung hin muss und auch gleich zu wissen, welchen Film man irgendwie vielleicht gar nicht machen will. Man wollte was anderes machen. Das sind die Wege, die ich in Capro City eigentlich aufzeige. Und hier habe ich mal das Kultursystem von Dortmund aufgemalt, damit Sie ungefähr mal so einen Eindruck kriegen, wo Sie hier sind. Dieses Gebiet hier ist das Gebiet, wo früher eben das Marihuana verkauft wurde und wo eben damals dann die Hardcore-Leute rumhingen und wo man sich halt eben nicht zur Schule begeben hat, sondern lieber hierhin, wo man Freunde getroffen hat, das Leben, wo man irgendwie nicht an den Schulabschluss gedacht hat, sondern eben so eher mal an den Tag. Und diese Situation ist eben das Leben. Das Leben ist eigentlich der Hauptdarsteller gewesen. Er hat meine Pläne durchkreuzt. Dieses Leben hat meine Ideen irgendwie, wie es sein müsste, durchkreuzt. Und es gibt da eben sehr viele unterschiedliche Episoden, die das wunderbar belegen, die aber eben schon 1968 angefangen haben. Und 1968 hat mein Vater damals auf Doppel-8 gedreht. Man dreht das auf, man hat 7,5 Meter, Herr nickt, genau, 7,5 Meter, die werden in der einen Richtung belichtet. Dann geht man damit unter die Bettdecke oder in die Toilette, es ist dunkel. Man legt da den Film an der Tageslichtspule, die immer noch lichtempfindlich ist. Auch die Tageslichtspule, sie heißt Tageslicht und nicht Nachtspule, die Tageslichtspule schützt den Film vor dem Tageslicht. Ist also eigentlich ein Paradox, aber es ist eben so im Leben. Diese Spule legt man dann um und dann belichtet man die anderen 7,5 Meter. Dann geht man damit zu einer Tüte, tut da den Film rein, schickt das weg zu Kodak oder in der DDR zu Orwo und dann wird das entwickelt. In der DDR ging das in 8 Tagen, bei uns im Westen dauerte das 14 Tage und deshalb sah das auch manchmal etwas besser aus. Es wurde länger entwickelt, aber egal, dieses Material kommt dann zurück und ist in der Mitte durchtrennt, zusammengeklebt und dann ist das 15 Meter und das sind, je nachdem wie das Laufwerk in der Kamera funktioniert, 4,5 Minuten. Und diese 4,5 Minuten, die knattern dann durch den Projektor, der ja auch seinen eigenen Weg hat, nämlich von oben nach unten und dann hinten raus wieder. Das ist also auch ungefähr ein Lebensweg, würde ich mal sagen. Der hat da seine feste Bahn, das darf nicht unscharf sein, das muss auch möglichst ohne Dreck ablaufen, da darf kein Flusen reinhängen. Da muss man die Schärfe eben nachdenken, den Bildstand, muss man aufpassen, dass man immer im Bild steht, dass da nicht zwei Bilder, der Kopf unten ist und die Beine oben. Also das hat ganz viel mit Leben zu tun. Und dieser Filmprojektor, der hat mich immer schon fasziniert, nachdem mein Vater den Film eben dann einmal, zweimal umgelegt hat. Also er wusste eben nicht, durch eine Gedächtnisstörung oder sonst was, dass er es schon mal gemacht hat. Er war so euphorisch mit seiner Kamera, dass er dieses Material genommen hat und hat es unter der Bettdecke zweimal umgelegt. Jetzt kommt nach 14 Tagen der Film zurück. Wir gucken auf die Leinwand, es knattert, es raucht, es stinkt auch ein bisschen. Es ist echt ein Geruch im Raum. Man merkt, da verbrennt schon gerade der Staub von dieser Filmspule aus dem Kopierwerk, Fixiersalz. Und wie das alles heißt. Und wir gucken hin und plötzlich sehe ich meine Mutter und mich da am Strand liegen, aber über unserem Bauch laufen andere Leute. Also es sind irgendwelche Personen, die über uns laufen. Und ich sage ganz klar, in Norderney damals, da waren keine anderen Leute am Strand. Ich weiß es ganz genau, da waren keine anderen Leute. Wir hatten eben noch Milchreis gegessen mit Zimt und Zucker und dann sind wir zu dem Strand gegangen. Aber da waren keine anderen Leute. Und plötzlich laufen aber andere Leute über unseren Bauch. Und da war irgendwie was passiert. Und das war 68, als die anderen eben dann diese Revolution ausgelöst haben, die uns immer noch beschäftigt und die nie zu Ende geführt werden kann. Diese Revolution, die fand hier im Filmmaterial statt. Und das war dann eben in den 70er Jahren so, dass dann Super 8 aufkam. Dann gab es diese Kameras. Ich habe mit den Kameras rumgedreht. Wir haben eben Filme gedreht im Jugendfilmteam Oberhausen. Die hießen dann Rex, der unbekannte Mörder von London oder das Totenhaus der Lady Florence, das Geheimnis des Grafen von Kaunitz. Die haben wieder ein anderes Problem. Und zwar sind das Groschenromane vom Bahnhof. Und diese Groschenromane, die handeln sehr oft mit Rückblenden. Also die operieren immer mit einer Geschichte, die wird dann plötzlich nach hinten geblendet, wieder nach vorne geblendet. Das muss man erstmal lernen, was das heißt, auch mal zu überlegen, was man schon getan hat oder was schon mal passiert ist und was die Zukunft vielleicht bringen wird. Und da habe ich eben einen Roman, diesen Totenhaus der Lady Florence, in die Finger bekommen, habe ihn gelesen. Und dieser Roman, der hat tausende von Rückblenden. Und jetzt war also zwei Rückblenden im Spiel, wieder ein Fehler. Einmal darstellen, wie zeigt man jemanden, der schon mal früher was erlebt hat, im Film, jetzt, wenn man das live sieht gerade, oder live in Anführungszeichen. Und das Zweite ist, was macht man, wenn man nur alle zwei Wochen Geld für Filmmaterial hat? Dann passiert nämlich, dass der Kommissar die Treppe runterkommt, der war damals auch 13 Jahre alt, und hieß Georg Formbaum, und der hatte die Haare lang. Dann ging er zum Verhör in den Raum und hatte die Haare kurz, weil er zwei Wochen später eben beim Friseur war. Jetzt ging er wieder raus und hatte die Haare wieder lang. Dann hatte ein anderer ein gelbes T-Shirt an, als er rausging, hatte er ein rotes T-Shirt an. In der nächsten Szene hatte er ein grünes T-Shirt an, dann hatte er das an. Man lernt also Anschlussfehler. Und dieses Beschwören von dem immer Kontinuierlichen, das ist eigentlich dann vielleicht schon die Urstelle gewesen, wo ich wusste, ich lande mal in Bayreuth. Weil Wagner ist eben genau der, den ja viele Wagnerianer immer so für sich reklamieren. Dieser Wagner ist für mich eben interessant, weil er ein unstetes Leben, so etwas ungefähr, vorhatte. Der Wagner wollte also ganz klar von Anfang an, nochmal für alle Musikliebhaber, er wollte ganz klar den Parsifal als letztes Stück. Eigentlich sollte es die Springer oder die Sprinter werden, eigentlich sollte es ein buddhistischer Abend werden, aber eigentlich ganz klar wusste er von Anfang an, es soll Parsifal werden. Er wusste auch genau, Tristan wird den Schluss haben. Er wusste auch, dass er ganz klar in Paris niemals richtig Erfolg haben wird. Er wusste das alles, das wusste er, das wissen alle Wagnerianer, das weiß auch Bayreuth, das ist ganz klar geradeaus gewesen. Wagner wusste, hier bin ich gestartet, bin herausgerutscht aus dem Leib meiner Mutter und da geht's lang. Und dann hat er das auch alles ganz geradlinig gemacht. Ja, denkste. Wenn man sich das genau anguckt, dann ist eben die große Qualität von Wagner, dass er eben die ganze Zeit doch in einem verhältnismäßig lebensnahen Chaos gelebt hat. Immer mit diesem aus den Fotos und aus den Zeiten herausgekramten Umriss von Akkuratesse und auch von Beherrschung. Aber wenn Sie ihn mal genau angucken, Franz Liszt war in einer Freimaurerloge aufgenommen. Wagner wurde nie aufgenommen. Dann kommt der nächste Moment. Wagner hat sich eben in die Frauen seiner Geldgeber verliebt. Dann haben die Geldgeber den Geldhahn zugedreht und die Beziehung wurde abgebrochen. Dann war er auf dem Weg nach Paris und in Paris wurde er nicht gespielt, also sollte Paris brennen. Dann waren plötzlich die Juden schuld. Dann war plötzlich irgendwie auf der Reise großer Sturm, da wurde der fliegende Holländer mal so ein bisschen angedacht. Natürlich nicht zu Ende komponiert, ganz im Gegenteil. Und das sind alles diese Momente von Doppel- und Dreifachbelichtung, wenn Sie sich wirklich den Parsifal ja anhören. Und das haben Sie ja alle, das weiß ich, das habe ich mir vorher alles erzählen lassen, was Sie vorher gemacht haben. Da war natürlich genau der Punkt, dass dieser Parsifal ganz viele Elemente aus anderen Opern hat. Und das große Talent von Wagner ist, dass da eben einer permanent auf die Schulter klopft und immer sagt, nicht einschlafen, nicht einschlafen, obwohl es sehr oft zum Einschlafen ist, zumal Christentum ja das Schläfrigste ist. Ich bin selber noch Katholik, was es so gibt. Also das heißt, wenn das alles noch in den Christenschmier reinkommt, in dem ich ja selber auch sehr stark stecke, dann ist natürlich Einschlafen vorausprogrammiert. Und davon lebt ein ganzer Vatikan und davon lebt eben eine ganze Kirche. Davon lebt eigentlich aber auch schon fast der Muslim, weil er macht es eben im Knien und schläft gleich beim Vorbeugen ein. Wir Katholiken schlafen am Altar ein. Aber es gibt eben auch Länder wie Nepal zum Beispiel, Bhaktapur. Da haben wir zum Beispiel eine Landschaft vor uns, in der die Maoisten die Gläubigen, 62 Kasten im Kreis angeordnet, beschützen vor den maoistischen Terroristen. Der maoistische Terrorist sagt, das ist scheiße, das geht nicht, das ist viel zu ballaballa. Wir wollen ganz gerade für unser Volk hier Reis ernten und wer nicht unsere Gesinnung hat, wird umgebracht. Aber in Wirklichkeit ist der Maoist auch zu einer Duldung bereit, weil wenn er Angriffe von außen kriegt, will er nach innen wieder beweisen und gleichzeitig nach über das ihn umkreisende hinaus, dass er es eigentlich gar nicht so schlecht meint und dass er das deshalb bewahrt. Also gibt es Bhaktapur, kann ich Ihnen nur empfehlen, da wären Sie wahnsinnig. Sie werden nach 2-3 Wochen merken, hier kreisen die Geister in einer Art und Weise, wie wir Katholiken, Protestanten und auch Atheisten mit ihren ganzen Grundsätzen, das ist ja auch eine Religionsgemeinschaft, irgendwann vor so einem Altar stehen bleiben oder vom Kapital oder sonst was und gucken nur noch hoch und warten auf die Geldscheine oder auf die Zungen oder auf irgendwelche anderen Momente von Erleuchtung. Aber in Wirklichkeit trauen sich nicht, durch den Altar zu laufen. Also das heißt, wenn wir das Talent von Bhaktapur hätten, würden wir durchlaufen. Und dieses Durchlaufen, dieses Durchkreisen des Körpers ist nicht esoterisch gemeint, sondern ist im Sinne von Beuys, Dieter Roth, Alan Caprow, Paul T. gemeint. Das heißt, eigentlich werden wir die ganze Zeit nicht wahrgenommen, weil wir ein Bild darstellen wollen. Das Bild heißt Belichtung, zack, das sind wir. Ich bin heute alternativ, ich heiße Joschka Fischer, ich habe einen Strickpullover an, ich bin beim Parteitag der Grünen heute Abend und morgen bin ich wieder mit Chili bei der Olivenernte und organisiere irgendwas mit tiefer Stimme. Haben Sie mal gesehen, wie Fischers Stimme langsam in den Keller ging, weil es soll ja auch über Musik gehen. Fischer begann sehr hoch von der Stimme und wurde dann immer tiefer und immer hatte immer mehr Probleme mit der Welt und war immer mehr unten im Keller angekommen. Ja, das kennen Sie auch von anderen Politikern, entweder werden sie dicker oder tiefer von der Stimme. Das sind alles solche Sachen. Und dieser Weg, der ist komischerweise immer wieder in meinem Kopf, weil das für mich auch Musik ist und weil Musik eben im besten Falle unsichtbar ist. Das verschwundene Orchester bei Wagner, das nicht vorhandene Orchester, das hat er zuerst gewollt. Er hat es geschafft, das Orchester ist versunken, hat noch ein kleines Lichtchen da. Es gibt, wenn Boulez zum Beispiel da unten dann Proben, müssen Sie sich so vorstellen, Boulez sitzt da, Boulez bringt ihnen diese Tricks bei, Boulez zeigt ihnen eben einfach auch Geduld haben. Ich selber hatte keine, ich kam nach Bayreuth, ich war total aufgeregt. Ich habe natürlich an mein Todesurteil gedacht. Ich wusste, dass alle darauf hoffen, dass ich das nicht schaffe. Und ich habe aber mit Wagner tatsächlich schon einige gute Episoden. Das erste Mal, als ich den andalusischen Hund von Buñuel gesehen habe, da läuft eben dieser Tristan, da läuft ein Tango hinten. Und das war einfach natürlich mit den Bildern von Buñuel so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass der Buñuel Bilder zu dem Tristan gemacht hatte, sondern dass es nur plötzlich eine Schnittstelle gab, dass diese Musik plötzlich zu den Bildern vom Tristan irgendeine zweite Existenz aufbaute, die sich darauf berufen hat, dass das hier ineinander geht, dass hier eine Transformation stattfinden darf. Und dieser Moment, der da passiert, das ist eben der Moment, wo der Wagner dann eben tatsächlich in diese dreifach-, doppelt- und vierfach-Belichtung kommt und wo der Boulez dann eben bei großen Krisen, Boulez hat eine Ruhe in sich, ist einer der größten Männer, die ich überhaupt je kennengelernt und ich hoffe, dass der auch mal hier hinkommt. Boulez ist derjenige, der einem eben auch solche Sachen sagt wie Ritual. Also ich hatte einen Tenor, der bestand zu 120% aus Muskeln. Und das heißt, er kann sich kaum bewegen. Der steht hier und dann geht er vielleicht, wenn Sie Glück haben, am Abend 3 Schritte nach rechts und er singt, weil er hat auch Angst, dass die Deutsche Grammophon seine Platten nicht mehr vertreiben kann, wenn die Stimme etwas wegrutscht durch irgendeine falsche Bewegung. Er hat aber auch zu kämpfen mit Tenören, die können rückwärts die Leiter hochgehen und trotzdem noch singen. Ich halte nichts davon, dass die Kundry auf dem Eisblock singt oder dass man, was weiß ich, im Figaro auf dem Motorrad rumfährt. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich bin eher für diese transzendenten Dinge zu haben, wo ich zwischen den Personen eine Geschichte entdecke, in der Dunkelheit zwischen den Personen. Nicht in dem Erhellen, was eben das Förntor so gerne hätte, dass wir mal endlich wieder schönes Theater haben, wo wir dann endlich auch die Beziehung miteinander haben. Ich bewundere Zadek, auch mit dem bin ich befreundet. Ich bin mit Bondi befreundet. Ich mag diese Leute. Ich sitze da drin und denke, Wahnsinn, ich kann das nicht. Ich will dahin hin, dass wir uns einfach trauen, zu sagen, der Wagner, der Wolfgang und ich, wir passen ganz gut zusammen. Der Thielemann passt auch ganz gut dazu. Der passt aber auch nicht mehr zu Katharina Wagner. Der Tenor, das Beton, muss rein, damit das Ding stabil steht, aber nicht in der Form. Beton kann auch noch fließen. Wir müssen also Oper machen, bevor der Beton erstarrt ist. Und dann können wir eventuell die Schauspieler, das Bühnengeschehen verschwunden machen. Wir können auch unsere Politik zum Verschwinden bringen. Das Volk haben wir schon zum Verschwinden gebracht. Wir sind das Orchester. Das hat Wagner auch schon prophezeit. Er wollte das Orchester zum Verschwinden bringen. Wir sind das Orchester, wir sind verschwunden. Jetzt müssen wir noch die Politik zum Verschwinden bringen. Dann haben wir das, was Kluge sagt, eine Utopie wird immer besser, je länger sie nicht realisiert wird. Da komme ich wieder zu Kunst. Ich bin jetzt eben durch Parsifal gar nicht mal zur Oper groß gekommen, sondern jetzt kommt irgendwann die bildende Kunst. Und jetzt geht man halt in Museen oder man macht mal eine Installation oder man fährt mal zu einer Kunstmesse. Fahren Sie mal eine Kunstmesse. Das Gebiet Kunst, bildende Kunst gilt doch eigentlich als ein freier Raum, in dem man schaffen kann, in dem man machen kann. Und dann passiert das halt. Es ist aber mittlerweile so auf Ökonomie aufgebaut, dass Sie eben in die Kunstmesse reinlaufen. Da sind dann verschiedene Kojen, nennt sich das. Sieht aus wie Hundehütten. Da drin liegt irgendein Galerist rum. Normalerweise müsste dieser Hund beißen und bellen. In diesem Fall liegt er auf dem Rücken und winselt und bittet Sie in die Galerie. Dann gehen Sie da rein, dann gucken Sie sich das Bild an und wenn Sie einmal in Ihrem Leben wichtig erscheinen wollen, dann brauchen Sie nicht mehr Andy Warhol anzurufen, weil der hat ja nur 10 Minuten Ihnen versprochen, 10 Minuten Star sein. Dann gehen Sie einfach auf die Kunstmesse und machen für 10 Sekunden so. Kommt der Galerist an und sagt Ihnen, junges Talent, sehr vielversprechend, hat der auch schon gesammelt, ist schon da gewesen, setzt seine Objekte unter einen Wasserfall, 8 Tage, da wird das abgespült, die Farbe, das zeigt den Verwesungsprozess, die Abnutzung unserer Gesellschaft, sehr viel würde ich drauf setzen. Das ist das, was von Kunst übrig geblieben ist. Der Künstler kriecht alle 5 Monate mal einmal hinter seinem Bild hervor und dann ist da so ein Strich, da geht er gleich wieder weg. Der Galerist erzählt, was es bedeutet. Die Meta-Meta-Meta-Ebene kommt, die Kritik kommt, schreibt dann noch irgendwelchen Larifari dazu, wie jetzt meinetwegen über Neo Rauch ganz viel Larifari geschrieben wird. Man erkennt sich wieder, weil er eben die arbeitende Bevölkerung zeigt in einer illusionslosen, arbeitslosen Zeit. Bla, bla, bla. Die Texte kann ich Ihnen en masse liefern. Da können Sie einfach, brauchen Sie nicht mal Geld schicken. Das schreibe ich Ihnen nachts irgendwie noch in die Maschine. Da bin ich schon müde, da bin ich schon im Bett. Und das ist das, was wir mittlerweile als Kunstkritik oder als Filmkritik oder als Theaterkritik sehen. Die Filmkritik hat einen Vorteil. Sie muss, ähnlich wie die Kunstkritik, nur die hat sich ja schon dermaßen selber eliminiert, dass sie sich ja schon komplett zurückzieht aus dem System. Die Filmkritik kann eben auch damit leben, dass sie weiß, sie muss sich hochgradig konzentrieren. Der Film läuft auch morgen noch im Ausland. Der Film wird auch noch von anderen Außerirdischen gesehen, nicht nur von Deutschen. Der wird auch noch da laufen und da laufen. Und das Schlimmste für die Filmkritiker und das Schönste und das Beste, deshalb gibt es da auch die größten Köpfe meiner Meinung nach, dieser Film wird in 10 Jahren wieder rausgeholt. Und dann gucken wir uns den alle nochmal an. Und dann lesen wir deine Kritik nochmal. Und dann sehen wir mal, warum du Werner Schröter damals scheiße gefunden hast. Und warum mittlerweile klar ist, dass sich keiner im Fernsehen um Werner Schröter kümmert. Warum Werner Schröter nicht mehr vorkommt. Liegt mittlerweile in Paris mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ist irgendwie ziemlich am Ende, würde ich sagen. Und wir wissen gar nicht, was der für Filme gemacht hat. Was ist das für ein Fernsehprogramm? Was ist das für ein Kulturauftrag, den wir da erfüllt sehen von irgendwelchen Intendanten, die abhauen, nachdem sie den Vertrag unterschrieben haben. Mein eigener Chef hat jetzt irgendwie bis 2065 unterschrieben. Da bin ich ja schon tot. Castorf wird noch 2065 der Intendant der Volksbühne sein und hat dann da irgendwo seine Stückchen und das ist alles schön und gut. Warum macht das? Weil er 6 Kinder hat. Er muss sie durchfüttern. Er macht es eben auf hohem Niveau. Also das heißt, diese Intendantenkultur, diese Kultursituation, diese Feuilletonisten und wie sie alle heißen und die Leser des Feuilletons, die großen Leser des Feuilletons, die also da sitzen und haben die Frankfurter Allgemeine so groß ausgebreitet, dass man gar nicht mehr durch das erste Klasseabteil der Bundesbahn bewegen kann. Diese Feuilletonisten, die da also dann so lesen, wie das so ist im Leben, da sage ich einfach nur, kommen Sie vorbei, kommen Sie vorbei. Ich bin ganz groß infiziert worden 1976 im Saalbau in Essen. Mein Vater war im Lions Club, hat Brillen gesammelt für irgendwelche Afrikaner. Und dann kam Joseph Beuys. Joseph Beuys kam vorbei, hatten sie eingeladen, hatten sie davon gehört, Provokateur von Terrible, irgendein Arschloch. Der kam also hin, kriegte auch ein bisschen Geld dafür, für seinen Fettankauf. Und seine Filzmütze, auf alle Fälle stand der Mann vorne und hat einen Vortrag gehalten. Der dauerte 1 Stunde, der dauerte 2 Stunden. Ich war 16 Jahre alt, ich habe da hingeguckt und ich fand das irgendwie interessant. Ich habe nichts verstanden. Aber der Mann, das war faszinierend. Der hat geredet und geredet und hat irgendwas mit Gesellschaft gemeint und hat irgendwas erzählt eben von dieser Transformation, die da ist. Hat natürlich völlig verschwiegen, dass er aus dem Schleudersitz seiner Stucker war ja Nazi. Er hat ja irgendwie den Menschen den Kopf weggeballert in seinem Stucker. Er hat eben aus diesem Schleudersitz den Fettstuhl entwickelt. Also das ist wirklich wahr, was ich Ihnen erzähle. Und das sind all die Sachen, die ich Ihnen erzählen muss, weil das bin ich auch. Das sind Sie, das bin ich, das ist die Gesellschaft. Ich bin nicht der Böse, der die ganze Zeit sagt, hier, fuck you und was weiß ich, hol ihn gleich raus. Und dann machen wir wieder einen Artikel in der Süddeutschen auf und erzählen wieder, dass ich den Standard gesetzt habe bei Jelinek in Wien mit Bambiland, indem ich am Ende dann einen Mann gezeigt habe, der von 2 Frauen gerubbelt wird, bis er kommt auf die Amerika-Flagge. Ja, komme ich denn auf so eine bescheuerte Idee? Ist das von mir? Nein, würde ich gar nicht machen, weil meine Eltern würden das nicht akzeptieren. Ich handle, haben wir eben noch drüber gesprochen, auch im Sinne meiner Eltern. Das heißt, meine Eltern sind ein Maßstab, sie sind Kleinbürger aus Oberhausen oder Bürgertum vielleicht sogar, Apotheker. Das heißt, ich kann mir gar nicht leisten, aufzufallen zu Hause, indem es dann heißt, der Christoph holt den Schniedel raus abends und schmiert ihn da irgendwie mit Butter voll. Christoph hat wieder auf die Bühne gekackt oder sonstige Sachen. Und wenn so einer was schreibt in der Süddeutschen, dann sagt er was zu Jelinek und zu mir, was in beiden Fällen nicht stimmt. Denn Jelinek macht sicher auch Romane, kann man schwer lesen, Theaterstücke kann man schwer spielen, die macht Skulpturen. Jelinek macht Skulpturen, das heißt, wir bewegen uns in ihren Text. Er ist hinter uns, er ist vor uns. Beim Irakkrieg, Bambiland war das Stück, saßen wir vor dem Stück. Wir haben da hingeguckt, wir haben da irgendwie Texte vor uns gehabt, wir haben da irgendwelche Hussins gehabt, wir haben Amerikaner gehabt, die es ganz toll meinten und alles wird super. Wir waren aber selber auch beteiligt, wie wir mittlerweile wissen, mit Überflugsrechten und so weiter und trotzdem bin ich kein Grüner. Aber ich sage einfach mal, wir haben es nicht radikal gemacht, wir haben nicht einfach gesagt, ja, wir wollen da mitbombardieren, wir sind auch dabei, jawohl, hey, wir sind wieder da, wir haben auch was zu leisten und so weiter. Das versuchen wir jetzt irgendwie mit Israel, Libanon so ein bisschen hin und her. Das ist alles nicht richtig konsequent. Ich bin gegen Mengenlehre. Damit hat man mich gequält zur Schulzeit. Ich mag nicht diese Schnittmengen in der Mitte. Ich mag es extrem hart. Ich mag es extrem unfreundlich und ich mag es auch, wenn man sich in die Fresse schlägt und ich mag auch, wenn jemand sagt, eben, ich gehe jetzt. Das mag ich, aber ich will ihn nachher nochmal sehen. Das ist ganz wichtig. Also ich will nach einer Schlacht nochmal meine Feinde treffen. Ich will nach einer Schlacht, die geschlagen ist, wo ich verloren habe, sagen, und ich kriege dich doch. Und wenn der sagt, ich habe dich schon, dann sage ich, wir warten ab. Oder wenn ich sage, ich habe dich, dann möchte ich, dass er mich eigentlich kriegt. Das sind ganz große Liebeserklärungen. Und diese Liebeserklärungen, die haben mit Capro zu tun. Die haben eben damit zu tun, dass Alan Capro irgendwann gesagt hat, ich hinterlasse nichts, ich mache Happening, ich bin wie ihr, ich bin ein Teil dieses Organismus und wir machen etwas zusammen. Und wenn ich das zusammen gemacht habe, dann ist das vorbei. Man kann bei mir nichts sammeln. Es gibt da nichts. Es ist einfach vorbei. Es ist der mystische Abgrund von Wagner vielleicht, im besten Fall, obwohl Wagner dazu nicht in der Lage war. Er wollte eine Oper schreiben, er wollte ein Gebäude bauen am Rhein, wollte darin die Oper aufführen. Dann soll die Oper gespielt sein. Wir hören sie uns an. Danach gehen alle raus, werden alle in Sicherheit gebracht. Das Ding wird abgefackelt mit Partitur. Das war's. Es entsteht ein mystischer Abgrund. Dieser mystische Abgrund, von dem ich hier unter uns schon sprach eben, der hier unter uns auch ist, das ist ein Vor Vorgang der Dunkelheit, ein Vorgang der Eigenprojektion, ein Vorgang der Fantasie, was war da mal? Wenn wir uns jetzt mal Berlin vorstellen, reißen wir gerade den Palast der Republik ab und dann werden wir den in 15 Jahren auch wieder neu bauen. Der zwar alles Fassade und dahinter ist dann irgendein Kaisers oder irgend sowas. Aber dann, das Adlon von heute ist einen halben Meter kleiner als zu Charlie Chaplins Zeiten. Charlie Chaplin wäre bei kleiner Person hochgesprungen, hätte sich damals nicht den Kopf angeschlagen, heute schon. Das wird eben nicht im Original nachgebaut. Auschwitz ist von heute, ist auch nicht mehr das Auschwitz von gestern. Und in der Neurobiologie, und jetzt kommt's, meine Damen und Herren, heißt es, erinnern heißt vergessen. Erinnern heißt vergessen, das heißt, wenn Sie heute sich erinnern an einen Sauerbraten von, was weiß ich, vor 10 Jahren, essen aber gleichzeitig jetzt gerade beim Inder ein Hühnchen mit Safran, hat die Neurobiologie erwiesen. Erinnern heißt vergessen. Das heißt, in diesem Moment schmeckt Ihr Sauerbraten in Erinnerung immer ein bisschen nach Safran und Ihr Lammcurry von jetzt schmeckt immer ein bisschen nach Sauerbraten. Das ist so. Also das heißt, wir übermalen auch ständig. Es gibt also verschiedenste Wege. Sie sind belichtet. 11. September war so eine Belichtung zum Beispiel. Eine extremste Überbelichtung. Da sind jetzt 3.500 katastrophal gestorben. Ist aber wirklich das World Trade Center. Also ist wirklich die Geldmaschine gewesen und ist nicht irgendwie Harlem gewesen. War wirklich diese beiden Gebäude. Ich habe mich jetzt noch mal vor 2 Wochen überzeugt. Es ist wirklich aus der Landschaft da. Nur dieses Zentrum gewesen, nichts anderes. Und trotzdem natürlich katastrophal. Aber 35.000 tote Kinder in Afrika. Da gibt es keinen einzigen Wandkalender zu. Zu diesem 11. September gibt es 280 und noch mehr Wandkalender, Postkarten, T-Shirts, Aufkleber und was weiß ich was. Ich bin kein Gutmensch, ich habe auch kein Mitleid. Es ist halt so, es ist eine rationale Situation, die man da eben sehen kann. Aber ich sage Ihnen, was ich am liebsten erzähle, und das ist Alan Capro, 18 Happenings in 6 Parts. Das ist eine Aktion gewesen von Ihnen, die müssen sich so vorstellen. Sie sitzen in einem Kasten und sehen, wie jemand eine Apfelsine schält und isst 120 Minuten. Sie sehen in der Mitte, wie jemand eine Banane schält und isst 120 Minuten. Sie sehen gar nichts. Es ist keiner vorne, weder Banane noch Apfelsine. Es ist leer. 120 Minuten. Sie gehen raus und sagen, kann ich schon. So ein Quatsch. Was soll der Scheiß? Unglaublicher Blödsinn, hat mich gelangweilt. Also dafür noch Geld bezahlen. Da müssen wir mal den Finanzchef anrufen und so weiter. So darf es ja wohl nicht sein. Dann sagen sie also Apfelsine. Was soll der Scheiß? Apfelsine habe ich auch zu Hause. Kann ich doch vom Spiegel viel selber machen. Plötzlich hört diese Gruppe Apfelsine. Was sind da los? Apfelsine? Moment. Banane. Was? Wieso Banane? Dann hier, ja, wir hatten Banane. Was? Ja, wir hatten nur Apfelsine. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieso hatten Sie denn Banane? Ja, ich sehe doch Apfelsine viel lieber. Na, ich sehe ja Banane viel lieber. Große Diskussion. Und dritte Gruppe im Aufruhr, der Fall Potici, Brüssel, plötzlich irgendwie total kurz vor Revolution. Verdammte Scheiße, ich hatte nicht mal ein Stückchen Schale. Ich hatte gar nichts. Ich saß 120 Minuten im leeren Raum. Das ist 18 Happenings in 6 Parts. Das ist 18 Bilder pro Sekunde. Das ist also eigentlich sagen, ich nehme nur ein Bild raus und behaupte mal, das wäre die Welt. Ich vergesse aber, dass ich ganz viele Bilder in mir habe, die ich nicht erfüllen konnte, die niemals erfüllt werden, die ich aufgeben musste, an denen ich immer noch hänge, wo ich weinen könnte, weil ich sie aufgeben musste oder weinen könnte, weil ich mich eigentlich mal ganz anders begriffen habe, als ich auf die Welt kam. Aber ich sage Ihnen eins, Sie haben eine Dunkelphase in sich, in der leben die Bilder und auch die Überzeugung, die Sie schon aufgegeben haben oder die Sie in der Verschmelzung eigentlich noch realisieren könnten. Der Moment von Transformation, der tatsächlich wichtig ist. Das war es eigentlich, was ich Ihnen sagen wollte. Dankeschön. Applaus